Ja, also Hesekiel Kapitel 1 schlagen wir auf und wir blieben in diesem Abschnitt stehen, Hesekiel 1 von Vers 15 an, wo Hesekiel den Thronwagen Gottes beschreibt, die lebendigen Wesen, die mit diesem Thronwagen verbunden sind. Diese vier lebendigen Wesen, sie werden identifiziert dann in Kapitel 11. Dort sagt Hesekiel, ich erkannte, dass es Cherubim waren, das steht in Kapitel 11 im Vers 20. Das war das lebendige Wesen, das ich unter dem Gott Israels am Fluss Kebar gesehen hatte. Und ich erkannte, dass es Cherubim waren. Also man könnte jedes Mal sagen, Cherubim, wo steht lebendige Wesen? Diese lebendigen Wesen sind also nicht Gott selbst. Er wird erst noch von dem sprechen, der auf dem Thron sitzt. Das ist Gott. Die vier lebendigen Wesen sitzen nicht auf dem Thron, sie sind mit Gottes Thron verbunden. Johannes, er schaut ebenfalls um den Thron her, im Thron, also mit dem Thron, untrennbar verbunden, lebendige Wesen. Auch vier, mit teilweise genau gleichen Merkmalen. Und das macht uns deutlich, das steht in Offenbarung 4, ich lese nur einen Vers, den Vers 6. Nein, 6 und 7, vor dem Thron wie ein gläsernes Meer gleich Kristall und inmitten des Thrones und um den Thron her vier lebendige Wesen, voller Augen vorn und hinten. Und dann die Merkmale, die finden sich auch in Hesekiel. Das erste lebendige Wesen war gleich einem Löwen, das zweite lebendige Wesen gleich einem Kalb, das dritte lebendige Wesen hatte das Angesicht eines Menschen und das vierte lebendige Wesen war gleich einem Adler. Hier wird es noch deutlicher, dass diese vier lebendigen Wesen mit dem Thron Gottes untrennbar verbunden sind. Und wir können das vielleicht am besten so umschreiben, diese vier lebendigen Wesen verkörpern die Regierung Gottes. Seine Regierung, sein Walten in einer Welt der Sünde und des Bösen. Ja, Gottes Regierung ist uns unbegreiflich, sollte sie es denn nicht sein? Denn diese Welt ist durch die Sünde so irregulär geworden, nichts mehr ist normal. Was erwarten wir denn, dass die Dinge glatt und eben laufen? Wir können Gott nur danken, ihn dafür anbeten, dass er diese Welt, die er den Menschen gab in der Schöpfung, dass er diese Welt und den Menschen, nachdem der Mensch sich gegen Gott nicht erhoben, nachdem der Mensch sich gegen Gott erhoben hatte, nicht einfach sich selbst überließ, der Finsternis, dem Bösen, dem Satan und dem Tod, sondern dass er diese Welt noch immer unter seinem Regiment hält. Und was sollte es da nicht Härten geben, wo ein gerechter und heiliger und gnädiger Gott in einer Welt der Sünde und der Sünder und des Bösen und der Bösen seinen guten Vorsatz verwirklichen soll? Da müssen doch Dinge sich aneinander reiben. Und da müssen doch Dinge wehtun. Und da muss es einen doch von Zeit zu Zeit zerreißen. Wir sind ja mittendrin. Ja, wir. Wir haben ja die Sünde hineingebracht. Ja, wir können Gott nur dafür danken, dass er diese Welt nicht sich selbst überlässt, sondern dass er sein Regiment trotz der Sünde führt. Ja, und so sehen wir oft das, was hier Johannes verzeiht, was hier Hesekiel sagt. Das sind Räder. Und darum eben sprechen wir von einem Thronwagen. Der Rad ist der Teil, der auf der Erde aufliegt. Und wir sehen ja nur das an Gottes Regiment, das, was uns unmittelbar betrifft, was gerade geschieht. Aber über diesen Rädern ist der unsichtbare, der himmlische Gott. Es heißt von diesen Rädern, sie hatten Felgen. Und diese Felgen waren hoch und furchtbar. Vers 18. Das Hebräische ist sogar noch drastischer. Das Hebräische besagt, eigentlich nur ist das schlechtes Deutsch, darum ist das schon gut, dass man das so übersetzt hat. Aber ich sag's mal, wie es im Hebräischen steht. Die Felgen hatten Höhe und Schrecken. Und so tut sich uns Gottes Regiment oft da. Wir ahnen es manchmal, wir begegnen Gottes Walten und es ist wahrlich hoch. Es ist uns so hoch. Und oft ist es auch furchtbar. Furchterregend. Aber dann, und jetzt komme ich auf diese Augen zu sprechen. Nein, noch nicht. Zuerst noch etwas anderes. Wir blieben ja bei diesen Augen stehen. Es heißt im Vers 16, es war wie wenn ein Rad inmitten eines Rades wäre. Und das zeigt uns wiederum, die Sache ist sehr komplex. Es ist nicht einfach. Und darum haben wir nicht einfach schnell Erklärungen für das, was geschieht. Nun, das wird von uns auch gar nicht erwartet, dass wir Erklärungen haben. Das Entscheidende ist, und das sieht ja Hesekiel, und davon ist er ergriffen, dass wir dem vertrauen, der auf dem Thron sitzt, dass er weiß, was er tut. Wir müssen es nicht wissen und verstehen. Aber wir dürfen wissen und wir dürfen den kennen, der es weiß. Der sehr wohl weiß, was er tut. Räder in Rädern also. Da greifen Geschehnisse ineinander, das überblicken wir nicht. Da muss hier ein Unglück geschehen, damit dort daraus ein Wohl werde. Das sehen wir eben nicht, wenn wir im Unglück drin sind. Wir spüren nur, dass es uns direkt betrifft. Und so läuft ein Rad in die Richtung und ein Rad ist im Rad drin und das geht in die andere Richtung. Und wir verspüren nur das, was uns direkt betrifft und wir merken und sehen nicht, was durch das, was Gott an uns tut, dafür an anderen geschieht. Und manchmal scheint uns wirklich, als liefen alle Räder oder liefe alles rückwärts. In die falsche Richtung. Wir haben viele Beispiele dafür. Eines der ergreifendsten und auch schönsten Beispiele, das ist die Geschichte Josefs. Das ist eine wunderbare Geschichte. Nun, Gott hat diese Geschichte gemacht mit diesem Mann und hat sie aufschreiben lassen. Und ich wage zu behaupten, die Josefsgeschichte ist eine der bekanntesten Geschichten in der ganzen Weltliteratur. Die kennen Menschen, die sonst die Bibel nicht kennen. Josef und seine Brüder. Das ist eine Geschichte, die uns so ans Herz geht. Nun, was ist an dieser Geschichte so groß? Ja, dass wir hier genau dieses Walten Gottes sehen. Wie er, dort wo alles scheinbar nur böse ist, nur zum Bösen läuft, wie all das zu einem nie geahnten, großartigen, herrlichen Ende führt. Und das war von Anfang an Gottes Vorsatz. Und Gott zeigt das an Josef, denn gleich zu Beginn der Josefsgeschichte gibt Gott dem Josef in Träumen kund, was er mit ihm vorhat. Das ist mein Ziel mit dir. Mein Vorsatz mit dir. Du sollst Herrscher sein. Und wir Leser lesen es und wir wissen es darum auch. Es ist von Gott her verordnet, dass Josef Herrscher sein soll und als Herr und Herrscher sogar Haupt über seine ganze Familie. Und am Ende wird er ja genau das. König oder Vizekönig in Ägypten des mächtigsten Reiches der damaligen Zeit. Aber es scheint zunächst alles in die falsche Richtung zu laufen. Das Erste, was wir von ihm erfahren, ist, er wird in eine Grube geworfen. Das ist nicht aufwärts, das ist abwärts. Nachher wird er als Sklave verkauft und er kommt in das Land seiner Bestimmung, Ägypten, aber nicht als König, als Sklave. Und dann wird er ins Gefängnis geworfen. Es geht wieder abwärts, in die falsche Richtung. Also es scheint, als ob die Räder rückwärts liefen. Ich habe das in diesem Buch über Georg Whitfield zitiert, den Evangelisten aus Chemnitz, Theo Lehmann, und er sagt einmal in einer Evangelisation in Plauen, das muss 79 oder 80 gewesen sein, Walter Adank war auch dabei. Und dort sagte er in einer Evangelisation, er sprach anhand des Lebens Josefs über Gottes Führungen im Leben. Und dort dieser Satz ist mir geblieben, Gottes Hochschulen sind Tiefschulen. Also es ging immer abwärts bei ihm. Aber all das, und das sehen wir erst im Nachhinein, das musste sein. Josef musste von den Brüdern gehasst werden, sonst wäre er nicht nach Ägypten gekommen. Josef musste ins Gefängnis kommen, sonst wäre er nie zum Traumdeuter vor Pharao geworden. Und wäre er nicht vor Pharao gestanden als Traumdeuter, wäre er nicht der zweite Mann in Ägypten geworden. Und damit der Erretter der Welt und der Erretter seines Hauses. Also all das musste sein. Nach Gottes Rat und Vorsatz. Und am Ende dieser Geschichte fasst Josef das ja auch zusammen. Er hat das Rückblicken mit einmal alles verstanden. Wir taten ja nur Böses. Böses geschah, Böses wurde getan. Dinge, wo wir den Kopf schütteln und fragen, wie kann Gott so etwas zulassen? So etwas Gemeines, so etwas Niederträchtiges, so etwas Übles. 1. Mose 50, Vers 20. Ihr zwar, ihr hattet Böses wider mich im Sinn, Gott aber hatte im Sinn, es gut zu machen. Das ist eben Gottes Walten in einer Sünde, in einer Welt der Sünde und des Bösen. Das vermag der, der auf dem Thron ist und dessen Räder sich bewegen in die Richtung, die er will. Sie gehen vorwärts, haben wir gelesen, und sie drehen sich dabei nicht um. Gott aber hat im Sinn, es gut zu machen, auf dass er täte, wie es an diesem Tag ist, um ein großes Volk am Leben zu erhalten. Ja, die Felgen haben Augen, und was mag das wohl bedeuten? Wofür stehen wohl Augen? Auch Johannes beschreibt diese vier lebendigen Wesen im Thron und rings um den Thron, und sie sind voller Augen, sagt er. Was mag das wohl bedeuten? Johannes sagt, sie haben Augen vorne und hinten, außen und inwendig. Und er sagt, Hesekiel sagt, diese Räder, die sind oder waren voller Augen. Vers 18. Ihre Felgen waren voll Augen ringsum bei den Vieren. Nun, Augen stehen hier doch wohl für Erkenntnis. Und das will uns bewusst machen, dass alles, was Gott in seiner Regierung tut, dass er alles tut mit vollkommenem Wissen. Mit vollkommenem Wissen aller Umstände, aller Personen, aller Gedanken, aller Geschehnisse. Und er versteht es, alles, was geschieht, zueinander in Beziehung zu setzen. Wenn man darüber nachdenkt, eine Weile darüber nachdenkt, ja, dann steht uns der Verstand still. Es ist ja ein einziges Menschenleben allein so komplex, dass wir hoffnungslos überfordert sind, nur ein Leben zu überblicken. Und nehmen wir einmal zwei Leben, wie zwei Leben von zwei Menschen aufeinander einwirken, das ist schon dermaßen komplex, wir kommen gar nicht mit. Und jetzt das Leben aller Menschen, wie das aufeinander einwirkt und wie Gott dann jeden führt und die ganze Menschheit führt und sein Volk dahin durchführt und alles auf sein Ziel. Ja, das ist eben der allmächtige, allwissende, allein weise Gott. Er tut das. Er sieht alles. Alles. Und Johannes sagt, die vier lebendigen Wesen haben Augen vorn und hinten. Das heißt, er sieht auch die Zukunft. Er sieht, was vor uns ist, was wir ja nicht sehen. Und uns ist ja alles darum so rätselhaft, weil wir immer nur im Jetzt tappen. Und dann haben sie Augen hinten. Das heißt, Gott handelt auch mit vollkommenem Wissen aller Dinge, die je geschehen sind. Ein bisschen wissen wir von unserer persönlichen Vergangenheit, vieles haben wir vergessen und das, woran wir uns noch erinnern, sehen wir meistens in einem schiefen Licht. Also eigentlich haben wir nicht einmal Augen nach rückwärts. Gott aber weiß alles, was je gewesen ist, beurteilt alles vollkommen recht und er sieht alles, was sein wird. Sehen wir das auch, dann hätten wir wahrscheinlich gar nie Mühe, Gottes Regierung, Gottes Handeln an uns zu verstehen. Aber wir sehen es eben nicht, darum verstehen wir es nicht. Nun, es wird von uns nicht verlangt, dass wir es verstehen, sondern es soll uns genügen zu wissen, dass Gott weiß. Es soll uns genügen zu wissen, dass Gott weiß. Und das hat etwas mit Glauben zu tun. Glauben, das, wovon Hans gesprochen hat. Und das ist praktischer Glaube. Wenn Dinge schief gehen, wenn Dinge wehtun, wenn Dinge uns oder Personen uns enttäuschen, zu vertrauen, Gott ist im Regiment und er weiß, was er tut. Er weiß, wozu all das geschehen muss. Glauben, wider allen Schein, wie wir heute hörten, Glaube, wo scheinbar alles erleben und sagt, Gott ist böse, Gott ist finster, Gott ist ungerecht, Gott will töten. So sah es aus wie die Juden damals. Sie sah nur die Katastrophe. Und hier sieht Hesekiel den, der auf dem Thron ist. Ich habe hier einige Sätze von Martin Luther, was er über den Glauben sagt. Der Glaube richtet sich auf das, was man nicht sieht. Hebräer 11,1. Damit also der Glaube Platz hat, muss alles, was man glaubt, verborgen sein. Es kann aber nicht tiefer verborgen werden, als wenn es unter einem Begegnen, Erleben und Erfahren verborgen ist, das ihm gerade entgegengesetzt ist. Also, will Gott uns lebendig machen, so tut er das, indem er uns tötet. Will er uns rechtfertigen, so tut er das, indem er uns schuldig macht. Will er uns in den Himmel bringen, so tut er das, indem er uns in die Hölle führt. So verbirgt Gott seine ewige Güte und Barmherzigkeit unter lauter Zorn. Seine Gerechtigkeit unter Ungerechtigkeit. Das ist die höchste Stufe des Glaubens. Zu glauben, dass der gütig ist, der so wenige selig macht und so viele verdammt. Das ist von Martin Luther ein Gesetz aus seiner Schrift vom unfreien Willen. Ich denke, die Propheten haben das auch so in der Weise gedacht. Wir haben heute uns an Habakuk erinnert. Und Habakuk sah zunächst auch nur Dinge, die ihm scheinbar bewiesen, Gott ist ungerecht. Gott ist gleichgültig, kaltherzig, schaut untätig zu, wo die Gottlosen oben aufschwimmen und die Gerechten niedergetreten werden. Warum schweigt Gott? Warum tut er nichts? Und dann redet Gott zu Habakuk, Habakuk Kapitel 1. Habakuk Kapitel 1. Ich lese von Vers 2 an. Wie lange, Herr, habe ich gerufen und du hörst nicht, ich schreie zu dir, Gewalttat, und du rettest nicht? Warum lässt du mich Unheil sehen und schaust Mühsal an und Verwüstung und Gewalttat sind vor dir und Streit entsteht und Hader erhebt sich? Darum wird das Gesetz kraftlos, das Recht kommt nimmermehr hervor, denn der Gesetzlose umzingelt den Gerechten. Darum kommt das Recht verdreht hervor. Und dann antwortet Gott, seht unter den Nationen, schaut, erstaunt, staunt, denn ich wirke ein Werk in euren Tagen. Gott ist am Wirken. Und dann redet Gott so zum Habakuk, dass Habakuk glauben kann. Es hat sich nichts geändert an den Umständen, die sind gleich geblieben. Es ist sogar noch schlimmer gekommen. Die Babylonier sind gekommen und haben die Stadt, oder Gott kündigt das an, die Babylonier werden kommen und die Stadt zerstören. Und Habakuk glaubt und durch diesen Glauben lebt er. Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Ja, glauben, dass der gerecht ist, der Dinge geschehen lässt, die ungerecht sind, die uns wehtun. Dass der Liebe ist, der Leiden über die Seinigen bringt. Nein, Gott weiß, was er tut. Wir dürfen auch beten. Wir dürfen wirklich auch beten, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Wir dürfen das wirklich beten. Herr, hilf mir zu glauben. Ich will glauben, hilf mir zu glauben, hilf meinem Unglauben. Dann sieht Hesekiel über den lebendigen Wesen eine Ausdehnung. Vers 22. Über den Häuptern des lebendigen Wesens war das Gebilde einer Ausdehnung. Dieses Wort Ausdehnung ist das gleiche Wort wie im Schöpfungsbericht. Der Himmel, das ist der Himmel, die Ausdehnung. 1. Mose 1. Da steht im Vers 8, Gott nannte die Ausdehnung Himmel. Er sieht eine Ausdehnung. Und das soll sicher ein Hinweis sein darauf, der Himmel ist über diesen lebendigen Wesen. Sie sind dem Himmel unterstellt. Und dann Vers 26, oberhalb der Ausdehnung, die über ihren Häuptern war, war die Gestalt eines Thrones. Wie das Aussehen eines Saphirsteines. Und auf der Gestalt des Thrones eine Gestalt wie das Aussehen eines Menschen oben darauf. Wiederum Mensch. Ja, einerseits ist es ja so, dass Menschliches, bloß Menschliches nicht taugt. Das ist manchmal ein abwertender Begriff. Paulus sagt den Korinthern, wenn ihr Zank und Streit unter euch habt, seid ihr dann nicht menschlich, bloß Menschen. Aber manchmal ist menschlich und Mensch nicht ein abwertender Begriff, sondern ein Ausdruck dafür, was Gott eigentlich will vom Menschen. Und auch ein Ausdruck dessen, wie Gott ist. Er ist nämlich Mensch geworden. Als Mensch geoffenbart. Und so sieht hier Hesekiel offensichtlich den Menschensohn. Er sieht den, dem Gott alle Herrschaft gegeben hat. Er ist auf dem Thron. Der Menschensohn. Daniel 7, Verse 13 und 14. Daniel 7. Verse 13 und 14, ich schaute in Gesicht in der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie eines Menschensohn und er kam zu dem Alten an Tagen und wurde vor denselben gebracht und ihm wurde Herrschaft und Herrlichkeit und Königtum gegeben. Alle Völker, Völkerschaften und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergehen und sein Königtum ein solches, das nie zerstört werden wird. Der Menschensohn, ihn sieht er auf dem Thron. Das ist unser Herr, der Mensch Christus Jesus. Ihm hat Gott alle Gewalt gegeben. In Johannes 17 sagt der Sohn zum Vater, dass er ihm Gewalt gegeben habe über alles Fleisch, über jeden Menschen hat der Menschensohn Gewalt. Johannes 17, da steht das im Vers 2, gleich wie du ihm, dem Sohn, Gewalt gegeben hast über alles Fleisch. Das Geschick dieser Welt, das Geschick des Volkes Gottes und das Geschick eines jeden Christen ist in seiner Hand. In wessen Hand wüssten wir es lieber als in seiner Hand? Wie dankbar bin ich, wie froh bin ich, ist es nicht in meiner Hand? Wie froh müssen wir sein, ist es nicht in unserer Hand? Stellt euch vor, es wäre in unserer Hand. Das Leben auf der Erde wäre unlebbar. Es wäre dann ein unerbittlicher Kampf eines jeden gegen jeden. Nun aber ist die Gewalt in seiner Hand. Und er hat dich und mich in seiner Hand. Und ich wüsste mich in keiner Hand besser aufgehoben und nirgend lieber als in dieser Hand. Denn ihn kenne ich. Ihn kennen wir ja. Er ist ja kein fremder Gott. Er ist ja hier gewesen, unter uns. Wurde geboren, wuchs auf als Kind. Er kennt das Tränental als Mensch. Er ist durch dieses Tränental gegangen, hat geweint, hat geseufzt. Er kennt jeden Schmerz, jeden Kummer, jeden. Und er ist auf dem Thron. Und die Geschicke seines Volkes sind in seiner Hand. Und wir dürfen wirklich vertrauen, wenn er es in der Hand hat, dann kann nichts Ungerechtes oder Böses, im endgültigen Sinn Böses, uns oder dem Volk Gottes widerfahren. Dann muss gut sein, was er in unserem Leben geschehen lässt. Auch das Unbegreifliche, auch das ganz Unerklärliche. Und dann sieht Hesekiel etwas, das aussieht wie ein Regenbogen. Lesen wir jetzt noch die Verse 27 bis zum Schluss noch einmal. Ich sah wie den Anblick von glänzendem Metall, wie das Aussehen von Feuer innerhalb desselben ringsum, von seinen Lenden aufwärts und von seinen Lenden abwärts sah ich wie das Aussehen von Feuer. Und ein Glanz war ringsum denselben, wie das Aussehen des Bogens, der am Regentag in der Wolke ist, also war das Aussehen des Glanzes ringsum. Das ist der Regenbogen. Den sieht er da um den Thron. Den sah Johannes auch um den Thron. Und dass Johannes das sieht und auch erwähnt, nennt, das zeigt, dass das wichtig sein muss. Offenbarung 4, der Regenbogen, Offenbarung 4, Vers 3. Ich lese den Vers 2 und 3, Offenbarung 4, die Verse 2 und 3. Alsbald war ich im Geiste, und siehe, ein Thron stand im Himmel, und auf dem Thron saß einer. Und der, der saß, war von Ansehen gleich einem Jaspisstein und einem Sardis, und ein Regenbogen war rings um den Thron. Der Regenbogen, der ist uns allen vertraut, der Regenbogen, das Zeichen des Bundes, den Gott mit Noah machte. Ein Gnadenbund. Der Bund, den Gott mit Noah machte, war ein Gnadenbund. Es war zwar noch nicht der Bund der ewigen Errettung, aber dennoch schon ein Gnadenbund. Denn in diesem Bund, den Gott mit Noah macht, dort sagt Gott dem Noah lauter Dinge, ich werde tun, ich werde handeln, ich werde sehen. Er redet von all dem, was er tun werde. Und das ist das Prinzip der Gnade. Das, was Gott wirkt. Aus sich heraus. 1. Mose 9. Das ist sehr auffällig, wie Gott das hervorhebt, wo er es dem Noah sagt. 1. Mose 9, vom Vers 8 an. 1. Mose 9, von Vers 8 an. Und Gott sprach zu Noah und zu seinen Söhnen mit ihm und sagte, und siehe, ich errichte meinen Bund mit euch. Dieser Bund ist ganz einseitig, an keine Bedingungen geknüpft. Ich errichte meinen Bund mit euch und mit eurem Samen nach euch. Und wir können uns jetzt selbst fragen, hat Gott diesen Bund gehalten? Also er hat versprochen, er werde nie mehr eine Flut bringen. Er werde nie mehr die ganze Menschheit durch eine Flut ausrotten. Hat er ihn gehalten? Ja, sicher. Haben die Menschen das verdient? Sind die Menschen seit den Tagen Noahs besser geworden? Haben sich gebessert durch das Gericht der Flut? Nein. Es ist also ein reiner Gnadenbund. Und so demonstriert uns Gott an diesem ersten Bund, den er mit Menschen schließt, das Prinzip der Gnade. Und Gnade heißt eben, Gott tut alles. Bedingungslos. Ich mache diesen Bund mit euch. Ich errichte ihn mit jedem lebendigen Wesen, das bei euch ist, an Vögeln, an Vieh, an allem Getier der Erde bei euch, was irgend von allem Getier der Erde aus der Arche gegangen ist. Und ich errichte meinen Bund mit euch. Nicht mehr soll alles Fleisch ausgerottet werden durch die Wasser der Flut. Keine Flut soll mehr sein, die Erde zu verderben. Und Gott sprach, dies ist das Zeichen des Bundes, den ich stifte zwischen mir und euch und jeder lebendigen Seele, die bei euch ist, auf ewige Geschlechter hin. Meinen Bogen setze ich in die Wolken. Und er soll das Zeichen des Bundes sein zwischen mir und der Erde. Und es wird geschehen, wenn ich Wolken über die Erde führe, so soll der Bogen in den Wolken erscheinen und ich werde meines Bundes gedenken, der zwischen mir und euch ist und jedem lebendigen Wesen von allem Fleisch. Und nicht mehr sollen die Wasser zu einer Flut werden, alles Fleisch zu verderben. Und der Bogen wird in den Wolken sein, und ich werde ihn ansehen, um zu gedenken des ewigen Bundes zwischen Gott und jedem lebendigen Wesen von allem Fleisch, das auf der Erde ist. Und Gott sprach zu Noah, das ist das Zeichen des Bundes, den ich errichtet habe zwischen mir und allem Fleisch, das auf der Erde ist. Das ist eindrücklich, ein reiner Gnadenbund. Und so verhält es sich nachher dann mit dem Bund der Errettung, ist auch ein reiner Gnadenbund. Dort sagt Gott, ich will, ich werde, ich tue, ich gedenke. Und Ezekiel sieht hier den Regenbogen, das Zeichen der Gnade Gottes. Und das muss doch wohl heißen, dass ja, Gott bringt jetzt das verdiente Gericht über Juden und Jerusalem. Es ist verdient, es ist längst verdient, es ist mehr als verdient. Aber Gott gedenkt gleichzeitig der Gnade, des Gnadenbundes, den er mit Abraham schloss. Und dort gab Gott Abraham bedingungslose Verheißungen. Gott erschien dem Abraham, nicht Abraham suchte Gott. Gott sprach zu Abraham, nicht Abraham rief zu Gott. Und dann sagte Gott dem Abraham, was er tun werde. Ich werde aus dir machen. Ich werde deinen Namen groß machen. Ich werde dir eine Nachkommenschaft geben. Ich werde sie mehren. Ein reiner Gnadenbund. Der Bund der Errettung. Und so bekommt Ezekiel bei dieser Vision vom Thronwagen Gottes auch die Gewissheit, dass all das, was jetzt nur aussieht wie Zerstörung und Untergang, dass das diesem Ziel, diesem höheren Ziel dient, der Erfüllung aller Verheißungen, die Gott in seinem Bund mit Abraham, Isaac und Jakob gegeben hat. Und dann heißt es im Vers 28, Ezekiel 1, 28, wie das Aussehen des Bogens, der am Regentag in der Wolke ist, also war das Aussehen des Glanzes ringsum, das war das Aussehen des Bildes der Herrlichkeit des Herrn. Mit einem Mal, da kann Ezekiel erkennen und sehen, dass Gottes Handeln an Israel, sein gerechtes Handeln im Zorn und im Gericht und sein kommendes Handeln in Gnade, all das demonstriert Gottes Vollkommenheiten. Die Herrlichkeit Gottes, das Aufstrahlen der Herrlichkeit Gottes bedeutet, alle Vollkommenheiten Gottes werden offenbar, werden sichtbar. Ja, er sieht jetzt nicht Zerstörung und Macht des Bösen, sondern er sieht jetzt Gottes gerechtes Walten, seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit. Und dann versteht er, all das dient dem Ziel einer kommenden, ewigen Errettung. Das sieht er Gottes Gnade. Das ist Gottes Herrlichkeit. Die Herrlichkeit des Herrn. Er sieht Gottes Heiligkeit und Gottes Macht, Gottes Treue, Gottes Weisheit, Gottes Unveränderlichkeit, Gottes Liebe, Gottes Gnade. Er versteht, Gott muss, weil er gerecht ist, sein Volk züchtigen. Aber weil Gott Gnade ist, tut er das so, dass am Ende sein Volk seine Gnade versteht und sich unter seine Gnade demütigt. Und so heißt es hier von Ezekiel, als ich es sah, fiel ich nieder auf mein Angesicht. Und ich hörte die Stimme eines Redenden, wie später Johannes vor dem Herrn niederfällt. Genauso. Er fällt nieder vor dem gleichen Herrn, überwältigt von dieser Schau von Gottes Weisheit, Macht, Heiligkeit und Gottes Gnade. Und hier will Gott uns haben. Genau hier. Hier will Gott uns haben. Auf dem Angesicht vor ihm. Er ist Gott. Er ist Herr. Er weiß, was er tut. Er ist gerecht. Und er ist gleichzeitig von unbegreiflicher Gnade. So fallen wir nieder. Und dann redet Gott. Und ich hörte die Stimme eines Redenden. Bis dahin hat er nur Schall gehört. Ein mächtiges Rauschen. So heißt es im Vers 24. Wenn sie gingen, hörte ich das Rauschen ihrer Flügel wie das Rauschen großer Wasser, wie die Stimme des Allmächtigen. Wie das Rauschen eines Getümmels, wie das Rauschen eines Heerlagers. Und so ahnen wir manchmal, wenn wir Dinge erfahren, sehen, hören, ja, das ist Gottes Schreiten durch die Welt. Das ist sein Walten. Oft auch furchterregend. Wie die Stimme des Allmächtigen. Aber jetzt redet Gott. Und jetzt redet er in einer Sprache, die Hesekiel versteht. Jetzt redet er mit Menschensprache. Artikulierte Worte. Klare, deutliche Worte. Und so redet Gott, der lebendige Gott. Da, wo Hesekiel vor ihm niederfällt. Diese Stimme muss Hesekiel unendlich froh gemacht haben, dieses Reden. Das war ihm der endgültige Beweis, Gott hat uns nicht verstoßen, er redet noch. Und sein Reden ist Leben. Denn wenn Gott uns verstoßen hat, dann redet er nicht mehr. Und das ist furchtbar, wenn Gott schweigt. Das ist furchtbar. Er redet. Und sein Reden ist Leben. Es ist wirklich so, wie der Sohn Gottes sagte, als er auf der Erde war, meine Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Und David, der Mann Gottes, er sagt das in einem Psalm, und dort merken wir Psalm 28. Er ist dem Psalm 27 beigeordnet. In beiden Psalmen spricht er einen Wunsch aus. Und beide Psalmen zeigen uns etwas vom Herzen Davids. Psalm 27 haben wir ja eben gesungen. David verlangt nicht so sehr wie in der Gegenwart des Herrn zu sein in seinem Haus. Da will ich sein und sonst nirgends. Das ist in Psalm 27, aber dann in Psalm 28, dort sehen wir, dass es eine Sache gibt, die ihm schlimmer war als alles andere. Nämlich, wenn Gott schweigen sollte, dass nur das nicht geschieht. Zu dir, Herr, rufe ich, mein Fels, wende dich nicht schweigend von mir ab. Damit nicht, wenn du gegen mich verstummst, ich denen gleich sei, in die Grube hinabfahren. Nun, wir wissen nicht, wie viel David wusste vom Ende Sauls, aber wir wissen es vom Ende Sauls. Gott redete nicht mehr zu Saul. Gott schwieg. Und das wurde dem Saul unerträglich. Es steht so in 1. Samuel 27, 28, 1. Samuel 28, ich lese die Verse 4 bis 6. Die Philister versammelten sich und sie kamen und lagerten sich zu Sunem. Saul versammelte ganz Israel und sie lagerten sich auf dem Gilboa. Und als Saul das Heer die Philister sah, fürchtete er sich und sein Herz zitterte sehr. Und Saul befragte den Herrn, aber der Herr antwortete ihm nicht. Weder durch Träume noch durch die Urim noch durch die Propheten. Gott schwieg. Und am Tag darauf, ja, da war Saul wirklich im Totenreich. Er fuhr hinab in die Grube, ins Schweigen. Das ist das Furchtbarste, was uns passieren kann, wenn Gott schweigt. Und das ist das Erschütternde unserer Zeit und unserer Zivilisation. Gott schweigt. Er lässt uns alles machen. Er gibt uns Gelingen auf unseren Wegen, wirtschaftliches Gelingen, wissenschaftliche Fortschritte, weltpolitisches Gelingen, zwar nicht immer so glatt, aber trotzdem. Und wir tun Dinge, die verboten sind. Und Gott schweigt. Das ist furchtbar. Hier aber redet Gott, Gott redet zu Hesekiel. Und das zeigt uns, dass sein Handeln an Israel, ja im Zorn, ja in schwerer Züchtigung, nicht bedeutete, dass er Israel verworfen hatte. Denn sonst hätte er geschwiegen und nicht mehr geredet. Er redet zu Hesekiel und sendet dann Hesekiel mit einem Wort an dieses Volk. Und damit kommen wir zu den Kapiteln 2 und 3. Wie lange machen wir noch? Noch eine Viertelstunde. Diese Aufstellungen, die sind auf den Blättern. Sie ist auf den Blättern, die ihr bekommt.
Aber hier einmal eine erste, einfach so eine erste Orientierung. Kapitel 1, das Gesicht von der Herrlichkeit Gottes. Hesekiel tun sich die Himmel auf. Dann zweitens, Berufung und Beauftragung des Propheten. Das sind die Kapitel 2 und 3. Und erst ab Kapitel 4 finden wir die ersten Botschaften Hesekiels an das Volk. Das hier ist jetzt auf den Blättern nicht drauf. Dieser Fliege gefällt sehr offensichtlich. Berufung und Sendung des Propheten, die Kapitel 2 und 3. Und ich habe diese Kapitel 2 und 3 in 6 solche Abschnitte, kleinere, unterteilt. Wozu ist er berufen? Zur Treue. Zweitens, wozu ist er berufen? Zur Aneignung oder Verinnerlichung der Botschaft. Er ist nicht ein Briefträger. Und so sind Christen nicht einfach Briefträger. Der Briefträger bringt manchmal ganz willkommene Post, aber das ist ihm Wurst. Bringt manchmal auch ziemlich unwillkommene Post, ist ihm auch Wurst. Überbringt einfach den Brief. Wir sollen nicht Briefträger sein. Hesekiel ist nicht ein Briefträger. Die Botschaft, die Gott ihm gibt, das Wort, das er zu ihm redet, muss zu seinem Wort werden. Also jetzt berufen zur Aneignung der Botschaft. Dann sehen wir drittens, er ist berufen zum Suchen, nämlich Suchen der Menschen. Gott sagt wiederholt, gehe hin, gehe zu diesem Volk. Viertens, berufen zur Verfügbarkeit. Fünftens, berufen zum Wächteramt. Und sechstens, berufen zum Reden und Schweigen. Das ist ein ganz eigentümlicher Abschnitt dort, der sechste. Aber da stehen einige Dinge, die doch wichtig sind. Also beginnen wir wenigstens den einen oder anderen dieser Punkte uns näher anzusehen. Also erst mit Kapitel 2 beginnt die Schilderung der Berufung des Propheten. Kapitel 1 ist die Beschreibung der Schau, die er empfing. Und dann redet Gott zu ihm und damit beginnt die Berufung. Ja, lesen wir die Verse 1 bis 7. Und er sprach zu mir, Menschensohn, stelle dich auf deine Füße und ich will mit dir reden. Und als er zu mir redete, kam der Geist in mich und stellte mich auf meine Füße und ich hörte den, der zu mir redete. Und er sprach zu mir, Menschensohn, ich sende dich zu den Kindern Israel, zu den empörerischen Nationen, die sich wider mich empört haben. Sie und ihre Väter sind von mir abgefallen bis auf diesen Tag. Und diese Kinder sind schamlosen Angesichts und harten Herzens. Zu ihnen sende ich dich, und du sollst zu ihnen sprechen, so spricht der Herr Yahweh, und sie mögen es hören oder lassen, denn sie sind ein widerspenstiges Haus. Sie sollen doch wissen, dass ein Prophet in ihrer Mitte war. Und du, Menschensohn, fürchte dich nicht vor ihnen, und fürchte dich nicht vor ihren Worten, denn Nesseln und Dornen sind bei dir, und bei Skorpionen wohnst du. Fürchte dich nicht vor ihren Worten und erschrick nicht vor ihrem Angesicht, denn ein widerspenstiges Haus sind sie. Und du sollst meine Worte zu ihnen reden, mögen sie hören oder es lassen, denn sie sind widerspenstig. Nun, warum habe ich hier das so umschrieben, Berufung zur Treue? Der Herr sagt dem Hesekiel, er soll seine Worte an das Volk richten. Also nicht das, was er ihm gerne sagen möchte. Manchmal wollen wir ja den Menschen einfach das sagen, was sie gern hören. Ist ja für uns auch einfacher. Aber er soll das sagen, was Gott ihm aufträgt. Und dann soll er das auch sagen, ohne Rücksicht auf Ergebnisse. Wir rechnen uns ja manchmal die Ergebnisse aus. Wenn wir so predigen, wird uns niemand zuhören, sagen wir. Dann wird niemand unsere Botschaft hören wollen. Also müssen wir sie anpassen, den Erwartungen der Leute. Und hier sagt Gott dem Hesekiel, du sollst meine Worte zu ihnen reden, Vers 7, ob sie es hören oder nicht. Das ist jetzt gar nicht entscheidend. Du musst meine Worte zu ihnen reden. Und das ist irgendwie, wie es mir scheint, ziemlich vergessen gegangen. Unter uns und in unserer Zeit. Wir schauen ja immer auf die Ergebnisse. Immer auf die Ergebnisse. Hat es was gebracht? Bringt es was? Kommen wir damit an bei den Leuten? Wenn nicht, müssen wir uns anpassen, Botschaft ein bisschen anpassen, ein bisschen abschwächen, ein bisschen mundgerechter machen. Nun sicher sollen wir uns bemühen, so zu reden, dass die Menschen uns verstehen. Aber die Botschaft, die dürfen wir nicht verkürzen. Also berufen zur Treue. Nun, wer wird da zur Treue berufen? Und jetzt schauen wir uns den Vers 1 an. Er sprach zu mir, Menschensohn. So hat es die Elberfelder übersetzt, in dem Sinn wörtlich, als sie das Hebräische Ben immer mit Sohn übersetzt. Und hier steht Ben Adam. Ben bedeutet aber auch Kind auf Hebräisch. Und fürs Deutsche, also fürs Verständnis, fürs deutsche Verständnis glücklicher, ist so, wie es Luther hier übersetzt hat, Menschenkind. Du bist ein Menschenkind, ein Kind Adams. Und das erinnert ihn an seine ganze Schwachheit und an seine Unwürdigkeit. Es ist bloß ein Menschenkind. Ja, Gott erwählt sich zerbrechliche Gefäße, bloße Menschenkinder. Und dann wird er befähigt. Als er zu mir redete, kam der Geist in mich. Und das ist ja das Wunder, dass der Christ das Kind Gottes kennt. Manchmal erlebt er es bewusster, nicht immer so bewusst, aber wir wissen doch, was es ist. Wir vernehmen Gottes Reden und wir merken, Gottes Geist kommt mit seinem Reden. Seine Worte werden uns lebendig und wirksam und kräftig und stark und beginnen unser Herz zu neigen. Und beginnen in uns den Wunsch und den Willen zu wecken. Ja, das will ich tun, so will ich leben. Ich will für diesen Herrn leben, ich will von ihm reden. Mit seinem Wort kommt auch sein Geist. Denn er ist ja noch ein Menschenkind. Wo sollte er das herhaben, einen solchen Auftrag auszuführen? Aus seinen Fingern lässt sich nicht viel saugen. Denn es heißt hier, Gott sendet ihn zu einer empörerischen Nation. Und ich habe hier diese Liste hier einmal angefertigt. Und das ist ziemlich niederschmetternd. Wenn wir das einmal so zusammen alle sehen, in Kapitel 2, Vers 6, nennt Gott dieses Volk Nesseln, Dornen, Skorpionen. Nesseln und Dornen sind abweisend. Da, wo Nesseln und Dornen sind, da geht man am liebsten nicht durch. Da wird man ja nur gestochen und gekratzt. Ja, Nesseln und Dornen sind abweisend, komm mir nicht so nahe, stich dich. Bleib mir vom Hals. Und Skorpionen sind giftig. Und dann sagt Gott von ihnen, und jetzt kommen lauter Charakterisierungen, Vers 3, dieses Volk ist empörerisch. Noch einmal Vers 3, treulos. Vers 4, schamlosen Angesichts. Vers 4, harten Herzens. Vers 5, widerspenstig. Und das steht in dieser Berufung insgesamt 7 Mal. Widerspenstig. Dann harter Stirn und schließlich verstockten Herzens. Und wenn wir das so lesen und darüber nachdenken, mit einem Mal kann uns so etwas ergreifen und dann merken wir, das ist ja furchtbar. Aber wenn es uns schon so geht, wie wir diese Worte jetzt lesen, mit einer größeren Distanz als Ezekiel selbst, der sie unmittelbar empfing, das muss ja niederschmetternd gewesen sein. Zu einem solchen Volk soll ich gehen. Empörerisch, treulos, schamlos, harte Herzen, verstockte Herzen, harte Stirn, 7 Mal widerspenstig. Gott gibt ihm also einen schweren Auftrag, keine willkommene Aufgabe. Aber er ist berufen zur Treue. Das zu sagen, was Gott ihm aufträgt. Und so sehen wir, und das gehört auch dazu, und das können wir uns jetzt noch ansehen. Ich habe das hier auch so in einer Liste zusammengestellt. Gott rüstet den Propheten auch aus. Und genauso verfährt Gott mit uns. Er überlässt uns keinen Illusionen. Er nennt uns die Dinge genau, wie sie sind, aber er rüstet uns auch aus. Und so haben wir hier die Tatsache, Gottes Reden richtet ihn auf. Zweitens, mit Gottes Wort kommt Gottes Geist in ihn. Drittens, Gottes Trost. Menschensohn, fürchte dich nicht. Du Menschenkind, fürchte dich nicht. Und wenn Gott uns das sagt, dann wirkt das. Viertens, Gottes Wort erfüllt den Propheten, er nimmt es in sich auf. Fünftens, Gott macht ihn hart. Er war ja ein menschliches, zerbrechliches Gefäß, aber Gott macht ihn hart, macht ihn fest. Das ist 3, Vers 8. Ich habe mich hier verschrieben. Also fünftens, das ist Kapitel 3, Vers 8. Dann sechstens, Gottes Herrlichkeit ist in seinem Rücken. Er weiß, die ganze Vollkommenheit Gottes steht hinter mir. Das steht in Kapitel 3, Vers 12. Siebtens, Gottes Geist trägt ihn. Und das erleben wir manchmal auch, wie wir buchstäblich getragen werden. Wirklich getragen. Und dann ist Gottes Geist auf ihm. 3,14. Er wird also auch ausgerüstet. Gott lässt uns nicht allein, lässt uns nicht im Stich. Es ist ein wunderbarer Herr, dem wir dienen dürfen. Auch wenn es ein Auftrag und eine Aufgabe ist in einer ganz schwierigen Welt. Aber was uns vielleicht auch hilft, ist daran zu denken, wir sind auch ganz schwierig. Wir sind ja auch genauso schwierig, wie die schwierigen Leute, zu denen wir gehen. Und Gott ist so gnädig gewesen mit uns. So wollen wir uns doch senden lassen und den Menschen das sagen, was wir im Evangelium empfangen haben.